Herzlichen Dank. Dir gebührt die Ehre und Anbetung, denn du bist groß, du tust Wunder groß. Das Thema dieses Gottesdienstes heißt: Wunder gibt es immer wieder. Als ich vor einiger Zeit über das Projekt Diospi Syriana nachgedacht hatte, fiel mir der Titel des bekannten Schlagers von Katja Epstein an. Wunder gibt es immer wieder. Die Älteren von euch kennen es bestimmt noch. Das wurde nämlich 1970 beim Eurovisions Song Contest gesungen als deutschen Beitrag. Und dort heißt es im Refrain, hört man genau hin: Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder. Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. In diesem Lied geht es über das Wunder der Liebe zwischen zwei Menschen. Aber der Refrain ist in vielerlei Hinsicht noch aktuell, denn Wunder geschehen heute genauso wie damals, aber wir sehen sie nicht mehr. In unserer modernen und aufgeklärten Gesellschaft gibt es nur wenige Menschen, die an Wunder glauben. Die Wunder der Liebe zum Beispiel kann man heute per Mausklick über Dating-Plattformen arrangiert bekommen. Vieles, was die Menschen früher als Wunder betrachteten, kann die Wissenschaft heute aufklären. Ich möchte uns einige Verse aus dem Psalm 77, die Verse 12 bis 16, vorlesen, die der Schreiber Asaf erst nach schweren Zweifeln und Fragen an Gott so ausdrücken konnte. Jedoch, ich will der Taten des Herrn gedenken. Ich will mich der Wunder der früheren Zeiten erinnern. Ich halte mir alle deine Taten vor Augen. Ich bewege all dein wunderbares Wirken. O Gott, wie ist dein Weg so erhaben und heilig? Wo ist ein Gott so groß wie du? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast den Völkern deine Macht erwiesen. Du hast dein Volk mit starkem Arm erlöst, die Kinder Jakobs und Josefs. Asaf schreibt diesen Psalm in einer Zeit der Bedrängnis und großer Verzweiflung. Er ist sich nicht mehr sicher, ob Gott noch der Gnädige oder ob Gott der Unbarmherzige ist. Ich lese die vorhergehenden Verse dieses Psalms jetzt nochmal vor, die Verse 1 bis 11, und hört mal genau zu, in welch einer schwierigen und schlimmen Situation dieser Schreiber ist, bevor er die Verse geschrieben hat, die wir eben gelesen haben. Ich schreie zu Gott. Ich tue es mit lauter Stimme, dass er mich hören möchte. Ich suche den Herrn, weil Notzeiten über mich gekommen sind. Ich habe auch des Nachts meine Hand ohne Ermüden ausgestreckt. Ich finde in meiner Seele keinen Trost. Ich denke an Gott und muss seufzen. Ich sinne über alles nach und mein Geist will schier verzagen. Ich kann nicht schlafen, du hältst mir die Augen wach. Ich bin voller Unruhe und kann kaum noch sprechen. Ich grüble des Nachts vor mich hin. Ich forsche und sinne in meinem Geist. Will der Herr uns für alle Zeiten verstoßen? Will er nie mehr gnädig sein? Ist seine Güte für immer erschöpft? Ist es mit seinen Verheißungen für alle Geschlechter zu Ende? Hat Gott vergessen, Gnade zu üben? Hat er in seinem Zorn sein Herz verschlossen? Ja, sagte ich, das ist mein tiefer Schmerz. Das Walten des Höchsten ist so ganz anders geworden. können wir den Beter Asaf verstehen? Wo bist du, Gott? Ich suche dich, aber ich finde dich nicht. Wenn wir die Nachrichten anschauen, kommen uns vielleicht auch ähnliche Gedanken. Gott, wo bist du in Syrien, wo die Mächtigen dieser Welt ihre politischen Spielchen treiben und jeden Tag Menschen sterben oder vertrieben werden, Kinder ihrer Zukunft beraubt werden? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, wenn ich die Bilder sehe von weinenden Kindern, das kann ich kaum noch ertragen. Wo bist du, Gott? Wenn die Erde bebt und viele Menschen ihr Leben bzw. ihr Hab und Gut verlieren? Wo bist du, wenn sich die Gewalt im religiösen oder politischen Bereich unschuldige Opfer sucht? Ich denke da an den Sudan, die Ukraine, der ganze Nahe Osten, der Terrorismus in der ganzen Welt und viele andere Brennpunkte. Wo bist du, Gott? Fragen über Fragen, auf die wir nur schwer eine vernünftige Antwort finden. Warum schweigst du? Diese Frage beschäftigt die Menschheit seit je und je. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu positionieren. Entweder wir sagen, es gibt gar keinen Gott. Wir sind allein in dieser Welt. Wir sind zufällig hier, weil die Bedingungen für unser Leben hier einigermaßen gut waren. Wir müssen sehen, wie wir selber mit all dem Schlamassel klarkommen. Oder wir sagen, es gibt einen Gott, der einen guten Plan für unser Leben und unsere Welt hat. Ich vertraue ihm, trotz aller Fragen und Zweifel. Unser Glaube wird im Laufe unseres Lebens oft auf die Probe gestellt. Wir werden uns immer wieder entscheiden müssen, ob wir Gott vertrauen oder unser Vertrauen ihm gegenüber wegwerfen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Jeder von uns ist in diesen Entscheidungsprozess gestellt, und zwar nicht nur einmal, sondern unser ganzes Leben lang. Jeden Tag müssen wir diese Entscheidung treffen. Wollen wir Gott vertrauen oder wollen wir ihm nicht vertrauen und gehen unsere eigenen Wege? Wir kamen als Familie am Dienstagabend von einer Urlaubsreise aus Italien zurück. Ein wunderschönes Land. Wenige Stunden nachdem hat Italien ein schweres Erdbeben getroffen, etwa 100 Kilometer von dem Ort weg, wo wir waren. Und am Montag sind wir gemeinsam in Rom in eine Katakombe gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Katakomben sind. In Rom gibt es mehrere. Das sind unterirdische Grabfelder, Gräberfelder. In der Katakombe, in der wir waren, gibt es etwa 500.000 Gräber. Eine halbe Million Gräber. Und es sind dort etwa, ich habe es gestern Abend nochmal nachgelesen, über 1 Million Menschen im Lauf der 200-300 Jahre beerdigt worden. Und wenn man durch diese Gänge geht, das sind kilometerlange Gänge, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Wenn man durch diese kilometerlangen Gänge geht, kommen einem schon Fragen. Was hat die Menschen damals bewogen, ihre Toten in die Erde zu begraben, in seitlichen, wie so Höhlen, ausgehöhlte Steine? Das ist ein Tuffstein, der ist relativ leicht auszuhöhlen. Und dort liegen auch heute noch teilweise mumifizierte Menschen. Wir haben zwei davon gesehen. Päpste sind dort beerdigt worden in dieser Katakombe, 9 an der Zahl. Und mir kam beim Durchgehen dieser Katakombe folgender Gedanke. Was hat diese Leute bewogen, Christen zu sein damals? Denn sie wurden zum großen Teil verfolgt. Sie wurden teilweise getötet. Sie haben ihren Glauben mit dem Tode bezahlt. Gräber der Märtyrer kann man heute noch besichtigen. Wäre ich in der Lage, heute meinen Glauben auch bei einer Verfolgung zu leben, wenn man mir meine Frau, meine Kinder wegnimmt, mein eigenes Leben? Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir alles haben, wo wir frei sind, wo wir tun können, was wir wollen. Keiner verfolgt uns. Wären wir in der Lage, ich kann die Frage nicht beantworten, ihr wahrscheinlich auch nicht, aber die Frage müssen wir uns stellen, wenn heute unser Glaube von den Politikern nicht mehr akzeptiert wird und wir Nachteile, nur Nachteile hätten, wären wir dann bereit, unseren Glauben weiterzuleben, unser Vertrauen zu Jesus nicht aufzugeben? Gott ist ein Gott der Wunder, aber er tut nicht immer Wunder. Er lässt dem Bösen oftmals Raum, um sich auszutoben. In der Geschichte sehen wir das sehr deutlich, auch in der Geschichte seines Volkes Israel. Die Haltung der drei jungen Israelis, Sadrach, Mesach und Abednego, im damaligen Weltreich Babylonien, die nicht bereit waren, den Gott Babylons anzubeten, mussten zur Strafe in den Feuerofen. Sie wussten nicht, wie diese Strafe für sie ausgeht. Trotzdem sagten sie Folgendes zu diesem König Nebukadnezar, was ihre Glaubenshaltung deutlich zeigt. In Daniel 3, Vers 16 kann man das nachlesen. Da gaben Sadrach, Mesach und Abednego dem König folgende Antwort. O König, wir wollen dir Folgendes erwidern. Wird dein Befehl ausgeführt, so kann unser Gott, den wir verehren, uns aus dem brennenden Feuerofen erretten. Er wird uns auch aus deiner Hand erretten, o König. Tut er es aber nicht, so sei dir, o König, kundgetan, dass wir deinen Gott nicht verehren und das goldene Bild, das du errichtet hast, nicht anbeten werden. Welch eine Glaubenshaltung von drei jungen Männern. Sie wussten, Gott kann sie erretten, aber er muss es nicht. Dass er es doch getan hat, ist ein Wunder, das den babylonischen Herrscher Nebukadnezar verändert hat und er dem wahren Gott die Ehre gab. Nun, ihr beiden, Tim und Miri. Das, was ich eben ausgeführt habe, war für euch nichts Neues. Das kennt ihr alles. Ihr vertraut unserem Gott und habt euch auch von ihm in seinen Dienst rufen lassen. Trotzdem geht ihr in eine ungewisse Zukunft, in der ihr immer wieder herausgefordert werdet und euer Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Ihr gebt euren sicheren Job hier in Deutschland auf und geht nach Peru in ein armes Land, dessen Kultur und Sprache euch noch weitgehend unbekannt ist. Was euch letzten Endes erwartet, das weiß Gott allein. Aber eins dürft ihr wissen, egal was kommt, egal was euch passiert, was euch begegnet, Gott ist und bleibt bei euch. Auch in dunklen Stunden, die kommen werden. Ihr kommt in ein Werk, das nun schon 9 Jahre besteht und vielen Menschen, gerade auch den Ärmsten der Armen, Jesu Liebe in Wort und Tat weitergibt. Dieses Hospital in den Bergen von Peru ist für mich ein Wunder Gottes. Vorhin wurde gesagt, es sieht aus wie ein Wunder. Für mich, als ich das erste Mal dieses Buch gelesen habe, schon vor Jahren, wusste ich nichts von euch und auch von diesem Werk vorher nichts, wusste ich, das ist ein Wunder, das kann nur ein Wunder sein. Ich war begeistert von diesem Glauben und von dieser Beharrlichkeit dieses Ehepaars John. Heute bin ich begeistert und erfreut und dankbar, dass ein Junge aus unserer Gemeinde mit seiner Familie dort seinen Auftrag von Gott sieht. Als ich das Buch damals gelesen habe, habe ich gedacht, sowas hätte ich auch gerne mal gemacht. Ich bin kein Arzt, ich könnte dort gar nicht viel machen. Aber mich hat es als junger Mensch auch hinausgetrieben in die Welt. Gott hat es anders geführt. Aber ich war unheimlich froh und dankbar, als ich gehört habe, Tim und Miri gehen dorthin. Ihr geht nicht alleine, denn auch wir in Hemsbach gehen mit euch. Unsere Gebete und Gabe werden euch begleiten. Denn nicht jeder kann das tun, was ihr als Ärzte und Botschafter Jesu Christi dort tut. Aber wir können euch, so wie wir es eben auch im Gebet gemacht haben, euch im Gebet und mit Spenden unterstützen. An dieser Stelle nochmals Gott mit euch. Ich möchte zum Schluss dieser Ausführung jetzt etwas aus diesem Buch vorlesen, was mich damals und auch heute immer wieder, wenn ich es lese, beeindruckt. Und zwar steht es auf Seite 247. In Peru kennt man Dios Pío Soriano als El Hospital de la Fe, das Krankenhaus des Glaubens. Das war Spanisch, habt ihr das gemerkt? Ich lerne Italienisch, also die Aussprache war noch nicht perfekt, aber es wird. Müsst ihr auch lernen. Es waren die Medien, die uns treffend, wie ich meine, dieses Etikett angehängt haben. In einer dreiseitigen Reportage für Somos, die wichtigste Wochenzeitung des Landes, schrieb die Starjournalistin Doris Bailey ihren 1,2 Millionen Lesern, ich zitiere, wenn der Glaube Berge versetzt, dann hat er im Fall der Familie John auch an Geldbörsen gerüttelt und Herzen und Autoritäten bewegt. Dieser Glaube hat eine heillose Bürokratie überwunden, eine tiefe Skepsis und die glatten Absagen vieler. Er hat blockierte Straßen umfahren, mathematische Argumente zerlegt und erreicht, dass katholische und evangelische Christen zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre mir noch bleiben, schreibt der Autor. Der Unfall im Dezember 2008, dazu ist zu sagen, er hatte einen schweren Autounfall 2008 dort in Peru und er wäre fast gestorben. Also es war ein Wunder, dass er überhaupt überlebt hat. Also, der Unfall im Dezember 2008 hat mich einmal mehr gelehrt, dass jeder Tag mein letzter sein kann. Doch wenn ich auf mein Leben zurückschaue, bin ich von Herzen dankbar. Die Lebensvision von meiner Frau und mir ist auf eine Weise Wirklichkeit geworden, die wir vor 30 Jahren, als wir uns kennenlernten, selbst in unseren kühnsten Träumen nie für möglich gehalten hätten. Ich habe den Krimi von Dios Pío Soriano über 1000 Mal erzählt, in Schulen, Universitäten und Vereinen, genauso wie bei Firmenchefs, Pressevertretern und Ministerien. Ich weiß, dass bei dieser Geschichte vielen eine Gänsehaut über den Rücken läuft, mir übrigens auch. Warum Gott sich in unserem Leben so oft und so deutlich gezeigt hat, weiß ich nicht. Die meisten Menschen erfahren Gottes übernatürliches Eingreifen ja eher selten. Vielleicht, das ist ein entscheidender Satz, hört genau hin, vielleicht hat er es deshalb getan, weil ich jahrelang an ihm gezweifelt habe. Und die Zweifler, die Kaputten, die Verzweifelten kann er manchmal besonders gut einsetzen. Allerdings hatte ich auch stets den unbändigen Wunsch, Gott zu sehen und zu erfahren. Mein Leitwort seit nunmehr 3 Jahrzehnten sind die Worte des alten Paulus, der vor 2000 Jahren an eine Gruppe von Christen in der griechischen Stadt Philippi schrieb: Das ist alles, was ich will. Ich möchte Christus kennen, sehen und die Kraft seiner Auferstehung als Realität erfahren, in der Hoffnung, selbst einmal von den Toten zum ewigen Leben aufzuerstehen. Vielleicht halten Sie Gott für eine mögliche Option unter vielen. Mein Fazit sieht völlig anders aus. Alles, was ich bin und habe, nehme ich als Geschenk aus Gottes Hand. Ohne Gott können wir Abend für Abend am Kaminfeuer über den wahren Sinn des Lebens philosophieren. Wir werden keine befriedigende Antwort finden. Der Kirchenvater Augustinus sagte im 4. Jahrhundert: Unser Leben bleibt ruhelos, bis es Ruhe findet in Gott. Meine Erfüllung habe ich in der Gemeinschaft mit Christus gefunden. Und solange ich lebe, möchte ich ihm nachfolgen und seine Nähe spüren. Das wünsche ich uns auch, dass wir ganz nah bei Gott sind. Und euch auch ganz nah bei Gott, egal welche Situation auf euch zukommt, Gott ist und bleibt bei euch. Und ich bin gespannt, was ihr, wenn ihr wieder zurückkommen werdet, hier erzählen werdet. Vielleicht besuchen wir euch sogar. Gott mit euch. Amen.